Ich bin verheiratet mit meiner lieben Frau Monika und habe 3 Jungs im Alter von 3, 7 und 9 Jahren. Das heißt, ihr wisst ungefähr, wie mein Leben aussieht. Ihr habt ein bisschen eine Vorstellung davon. Wir wohnen seit ungefähr einem guten Jahr jetzt in Tostedt, dort gleich an der Gemeinde. Und ich bin dort im Büro tätig seit einem Jahr als Pastoralassistent. Das heißt, ich erledige alle möglichen Dinge, die rund um Gemeinde zu tun haben, von Kleingruppenverwaltung über Vorbereitung von Gottesdienst, Ablauf und solche Dinge, und bin dort in einer Lernsituation. Bin also nebenbei auch auf der Kandidatenschule in Beröa, fahre da immer hin und bin total dankbar, dass Gott uns diesen Weg geebnet hat dorthin. Wir waren zuvor 2 Jahre in Bad Gandersheim gewesen, zuerst im Jüngerschaftsschuljahr und dann im Mitarbeiterschuljahr, und von dort aus ging der Weg genau dorthin. Und es ist für mich immer noch eine Sache zum Augenreiben und schauen, ja, wie ist das nur zugegangen, dass das so geklappt hat. Und als Folge daraus stehe ich jetzt hier bei euch in der Umgebung von Tostedt und bin froh, dass ich euch hier mal kennenlernen darf. Und danke für das herzliche Willkommen. Bevor ich nach Gandersheim gegangen bin und wir als Familie, war ich im Bauen tätig gewesen, da ging es um Häuser und so ähnliche Dinge. Bauen ist das jetzt auch noch, nur halt eben nicht mit Steinen, sondern mit Menschen, das ist total schön. Selben konzeptionellen Gedanken machen, und aber das in Reich Gottes investieren, das ist echt ein Herzenswunsch, der mir in Erfüllung gegangen ist. Ich bin immer noch ganz gerührt, wenn ich das so nachvollziehe, was mir so vor 5 Jahren so durch den Kopf gegangen ist. Man hätte eigentlich beruflicherseits noch aufsatteln können, und noch ein bisschen Weiterbildung oder sowas in der Richtung. Aber ich dachte, okay, die Zeit und kleine Kinder, wenn ich nochmal so viel Zeit investiere, dann doch lieber in Gemeinde. Und es hat sich wirklich so ereignet. Und das ist wirklich Grund zu jeder Dankbarkeit für mich persönlich, einfach für mein Gefühl. Ja, und wenn mich Gott auch noch gebrauchen will, ist es umso schöner. Und ich hatte gerade gesagt, was ich vorhin ein bisschen beruflich gemacht habe. Irgendwann habe ich dafür mal studiert. Und damit möchte ich mal eine kleine Geschichte erzählen. Und in der allerersten Woche dieses Studiums waren wir alle ganz neu, und ich kam da so morgens in den Zeichensaal rein, und ich wusste noch, irgendeine Kommilitonin fehlte noch in unserem Jahrgang, und da kam eine junge Dame zur Tür rein, und ich dachte, ach, das ist sie bestimmt, und gehe auf sie zu. Sie sah auch so aus, also hat so eine Zeichenmappe unterm Arm gehabt, und gehe auf sie zu, ja, du bist bestimmt die Neue und so, und ja, guck mal, hier sind die Spinte und hier kannst du deine Sachen lassen und so, und freundlich gewesen und so, sie lächelte nur ganz nett und danke und so. Und ich bin dann erstmal weitergegangen, habe meine Sachen noch erledigt, und dann sind wir alle zusammen rein in den Seminarraum und setzen uns hin. Und dann lächelte sie mich wieder an, aber diesmal ein bisschen anders, ein bisschen wissend irgendwie. Und das war auch noch nicht das Problem, sondern das Interessante war, von wo sie lächelte, nämlich von da vorne. Das war nämlich die Dozentin. Und ich habe sie vorneweg so mit Du und alles eingepackt, weil sie war noch sehr jung und sie sah wirklich so aus, wie wenn sie einfach eine von uns gewesen wäre. Es war jetzt nicht schlimm, es war nur ein bisschen peinlich. Und ein bisschen was zum Schmunzeln für jetzt. Aber was ist passiert? Ich habe einfach von Äußerlichkeiten auf Tatsachen geschlossen. Umstände, ich wusste, da fehlt noch jemand. Und sie sah so und so aus. Also das Äußere passte. 1 und 1 ist eben manchmal auch nicht 2. Aber wie den Spruch, den du gezogen hast, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz. Ich meine, da war das jetzt nicht eine Herzenssache, aber Gott sieht das Herz. Und dieses Thema, das Richtige zu sehen oder tiefer zu sehen, das ist das, was ich mit euch heute Morgen ein bisschen teilen möchte. Du kannst mal die erste Folie gern anmachen. Es geht uns heute um ein sehendes Herz. Und da möchte ich euch trotzdem noch eine kleine Geschichte erzählen, denn was ich jetzt gerade erzählt habe, das war so im persönlichen Umfeld, im privaten. Ein Pastor in Amerika, den seht ihr hier, genau. Der hat, ich gehe mal ein bisschen auf die Seite, dass ihr besser sehen könnt. Der hat einen Versuch gemacht. Und zwar hat er sich als Obdachloser verkleidet. Das ist ein ganz, also dort sehr berühmter Pastor in der großen Gemeinde von 10.000 Leuten und mehrere Standorte und so weiter, aber das ist nicht so wichtig. Er hat jedenfalls vor seinen verschiedenen Standorten sich verschiedene Sonntage so hingesetzt mit so einem Einkaufswagen, wo es so aussah, da ist alles drin, was er hat. Nur was keiner wusste, in diesem Einkaufswagen war eine Kamera eingebaut und Tonaufnahme, und hier gegenüber hat auch jemand gefilmt und fotografiert, daher stammt dieses Foto. Und er hat so einen Test gemacht, wie geht's mir denn, wenn ich so vor der Gemeinde mich aufhalte, wenn die lieben Leute zum Gottesdienst kommen. Und wenn man das so sieht, klar denken wir erstmal dran, ja bestimmt war das ein bisschen ernüchternd oder offenbarend. Aber er sagte, natürlich gab es auch solche Situationen von Leuten, die an ihm vorbei sind und ihnen nicht die Aufmerksamkeit gegeben haben. Aber er hat gesagt, er hat Tränen in seinen falschen Bart geweint, weil so viele Leute so herzlich waren und so sich ihm zugewandt haben. Es gab Leute, die haben ihn einfach mit Essen versorgt oder Geld gegeben, aber viele haben ihn auch eingeladen. Die haben wirklich auch gesagt, komm, wir wollen dich bei uns drin haben. Und sowas an so eine Person gerichtet, das ist eine Entscheidung. Da muss man wirklich wollen, dass diese Person hier zwischen uns sitzen würde. Das ist mit auch äußeren Umständen verbunden. Ich meine, ihr habt vielleicht schon Kontakt gehabt zu Leuten, denen es nicht so gut geht, eben so. Die riechen nicht frisch geduscht. Das ist alles andere als angenehm, was man so gesellschaftlich angenehm nennen würde. Aber noch eine Frau, die war sogar noch weitergegangen, die hat gesagt, hat für ihn gebetet und hat gesagt, Gott, selbst wenn er nicht zu uns in die Gemeinde kommt, bitte mach, dass er dich kennenlernt, dass er Beziehung zu dir bekommt. Und das hat ihn so beeindruckt. Hier rechts seht ihr ihn dann auf der Kanzel, wie er dann langsam seine Montur auszieht und dann sich offenbart, wer er eigentlich tatsächlich ist. Und für ihn war das ein Fazit gewesen. Es gibt Leute in seinen Reihen, die haben ein sehendes Herz. Die sehen in jemanden hinein und die sehen auch in einem Obdachlosen, der dort sitzt, jemanden, den Gott liebt und der gewollt ist von Gott und der eine Perspektive hat. Und um dieses Thema geht auch unser Bibeltext heute Morgen, der zugrunde liegt, und zwar aus dem Epheserbrief, Kapitel 1. Und dort die Verse 19 und 20, ich gehe nochmal zur Seite, dass ihr es sehen könnt, wo es heißt, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Das ist ein Gebet, was Paulus aufschreibt in seinem Brief an die Epheser. Ganz kurz zur Einordnung. Ephesus liegt ziemlich mitten in der westlichen heutigen Türkei, wo war einer der ersten Standorte mit einigen Gemeinden außenrum, die Paulus auf seiner, ich glaube, zweiten Missionsreise gegründet hat. Und er schrieb ihnen hier einen Brief, der total mutmachend ist. Wer den Epheserbrief liest, also mir ist es immer eine totale Wohltat. Das ist ein totaler Lobpreis am Anfang. Gepriesen sei Gott, der uns mit allen geistlichen Segnungen gesegnet hat und so weiter. Es ist eine dicke Packung an Ehrerbietung Gott gegenüber. Und nach dem Ganzen, Gott groß machen, was er für uns gemacht hat, schreibt er, er erleuchtet die Augen eures Herzens und damit ihr erkennt, was eure Berufung ist, was euer Erbe ist und was die Kraft ist, die in euch wirkt. Und diese drei Punkte möchte ich heute Morgen gemeinsam mit euch einmal anschauen. Die Hoffnung seiner Berufung. Erster Punkt. Hoffnung gründet sich hier auf Gott selbst. Und das ist auch das, was diese Art von Hoffnung ausmacht. Wir kennen ja so, ich hoffe, es geht gut oder ich hoffe, das Wetter ist gut. Also es ist Hoffen in unserem Sprachgebrauch ist eine relativ vage Geschichte. So ein Spekulieren, dass das, was vielleicht schiefgehen könnte, doch nicht eintritt. Aber hier ist Hoffnung etwas ganz, ganz Felsenfestes, weil es ist die Hoffnung seiner Berufung. Aber was ist Berufung in dem Sinn? Ist das dein Ruf, dass du Krankenschwester wirst oder dass du Pastor wirst oder dass du irgendwas anderes wirst? Nein, hier geht es nicht um einen Job oder eine Tätigkeit, hier geht es um einen Ruf Gottes. Dieser Ruf Gottes gilt jedem Einzelnen von uns und auch den draußen. Nämlich, das ist der Ruf in sein Reich. Dieser Ruf Gottes ist an dich gegangen, an mich gegangen und auch an andere und wir haben dem Ja gesagt. Und wer gerufen hat, das ist das Entscheidende. Gott hat gerufen. Und wenn Gott ruft, bei dem kein Schatten von irgendeiner Veränderung ist, heißt es. Das heißt, es gibt nicht mal kleine Schwankungen in seinem Wesen. Er hat gesagt, ich will dich. Und wenn er das sagt, dann ist das. Und dann hast du vielleicht eine Kurve gedreht, wie du gerade geschildert hast. Es ist nicht der Lebensweg von hier nach da, immer schön aufwärts, kein Scheitern, keine Rückschritte. Es gibt Leute, die steigen bis darauf und fallen so tief runter, und Gott liebt dich immer noch und hat immer noch gesagt, ich habe dich gerufen, deine Hoffnung, auch wenn du hier unten bist, ist in mich gegründet, in mein Ja zu dir. Und egal, wie es dir heute Morgen geht, was du für Geschichte mit dir hast, was du hinter dir hast, wo du Schuld empfindest oder Scheitern empfindest, wo vielleicht dir auch, ja, wo du Lebensentscheidungen getroffen hast, die auch jetzt nicht mehr wieder gut zu machen sind, das gibt es. Gott hat dich gerufen und hat ein Ja zu dir gesagt. Und in diesen Ruf von Gott her, in diese Berufung, solltest du Ja sagen und sollst deinen Glauben setzen und deine Hoffnung setzen. Weil Gott sagt, treu ist der, der euch gerufen hat. Er wird es auch tun. Es ist eine unbeschreiblich geniale Hoffnung, die wir haben. Deswegen ist auch das Gebet von Paulus so, er erleuchtet die Augen des Herzens, damit ihr wisst, erstens, was diese geniale Hoffnung ist in seinen Rufen. Daran festzuhalten, Gott hat mich gewollt, Gott hat Gnade für mich. Die Schuld ist mir vergeben, es gibt keinen, der mich anklagen kann. Aber nicht nur das, es ist nicht nur, dass wir Sündenvergebung haben, dass wir freigesetzt sind von dem Urteil des Todes und der Trennung von Gott, sondern es ist uns auch noch ein Erbe mitgegeben, das ist der zweite Punkt, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Ein Erbe, das kann, in aller Regel fällt das positiv aus, man erbt etwas, man kann aber auch Schulden erben. Also wie auch immer, bei Gott ist das auf jeden Fall positiv. Nur was nützt mir ein Erbe, wenn ich nichts davon weiß? Wenn ich irgendwo in Lateinamerika lebe und hier ist ein reicher Onkel gestorben, so ich einen hätte. Und ich weiß nichts davon, kann ich das Erbe nicht antreten. Der wird vielleicht von hier aus sich bemüht, mich ausfindig zu machen. Aber wenn ich nicht ausfindig gemacht werden kann, oder wenn ich kein Ja dazu habe und ich damit in Verbindung komme, dann nützt mir dieses Erbe nichts. Deswegen auch die Bitte von Paulus, eröffne die Augen eures Herzens, was der Reichtum der Herrlichkeit des Erbes ist. Ja, eine Paulus-Formulierung. Reichtum der Herrlichkeit des Erbes. Also man kann das einfach sagen, wie überschwänglich groß und vielfältig und wie genial das ist, was Gott in uns gelegt hat, indem er uns gerufen hat. Und schon vorher. Gott hat gesagt, lesen wir in dem Psalm von David auch, er hat schon gewusst, was wir werden, bevor wir überhaupt erstmal im Mutterleib gewesen sind. Bevor er die Welt gemacht hat, hat er schon gewusst, lass es am Ende 10 Milliarden Menschen verschiedene sein, wie die alle aussehen. Was die für Charakterzüge haben, was für Umständen sie ausgesetzt sein werden, was für Leben sie führen. Jeden Atemzug, jeden Gedanken wusste er im Vorfeld. Auch was wir jetzt hier gerade miteinander besprechen. Und er hat es sich gut überlegt. Ja. Er hat wirklich jeden Einzelnen geformt. Man kann sich das nicht vorstellen. Wenn ich zwei Dinge auf einmal tun soll, bin ich schon überfordert. Aber Gott selbst ist jetzt im Moment in der Lage, 7 Milliarden Menschen oder mehr sich persönlich zuzuwenden und für jeden ganz individuell da zu sein und sich einem ganz nah und innig zuzuwenden. Sagen, ja, ich weiß genau, was ich mir mit dir gedacht habe. Ich weiß genau, was ich in dir angelegt habe. Du hast für mir das und das und das mitbekommen an Empfindsamkeit oder an Sturheit in positiver Weise. Ganz verschiedene Charakterzüge. Gott hat uns ausgestattet dafür, dass er uns gebraucht für gute Dinge. Gute Dinge, zu denen er uns geschaffen hat. Weiter hinten in diesem Epheserbrief heißt es, dass wir etwas seien zum Preise seiner Herrlichkeit. Also, dass wir etwas seien, um ihm einen guten Ruf zu machen. Ja, einfach mal auf Deutsch. Wir sollen das widerspiegeln, was er an Herrlichkeit in uns reingepflanzt hat. Und das gilt es zu entdecken und herauszuholen aus sich selbst. Ja, aber nicht selbst rauszuholen, sondern Gott hilft uns dabei. Gott entwickelt uns dahin. Ich kann ein paar Beispiele nennen, dieses großen Erbes, dass wir nicht nur einfach drüber reden. Also er hat erstmal gesagt in 2. Petrus, wir sind Teilhaber seiner göttlichen Natur geworden. Das ist völlig krass. Also wir sind Menschen und empfinden uns wahrscheinlich meistens auch ziemlich menschlich mit allem, was dazugehört. Aber in uns kommt Gottes Geist rein und plötzlich wohnt hier drin was, was alles ändert. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, durch seinen Geist, der in uns wohnt, dass wir erstmal anfangen können, anders zu denken. Dass wir Dinge göttlich sehen können, dass wir nicht mehr in unserem menschlichen Wahrnehmungskästchen bleiben müssen, sondern dass Gott uns wirklich den Blick weitet für hoffnungsvolle Dinge, die vor uns liegen. Situationen anders zu beurteilen, als nur das, was wir vor Augen sehen können. Durch Dinge durchzugehen, die uns vielleicht gerade total rätselhaft erscheinen, aber mit einer Sicht von Gott her, weil er sagt, okay, ich will aber, dass du das und jenes tust. Wenn du eine Verheißung von Gott bekommen hast, einen Ruf, ein Wort, halt dran fest. Auch wenn überhaupt nichts danach aussieht, Gott sagt das nicht für umsonst, sondern er sagt dir das, damit du stark bist und damit du durchgehst und damit du hinterher den Sieg abräumst, um das mal so zu sagen. Er hat gesagt, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Alles, was wir brauchen, um das zu tun, was wir tun sollen, ist uns gegeben in Gott. Jede Kraft, jede Unterstützung, jeder Segen ist uns bereit. Wir haben Erlösung durch sein Blut, Vergebung der Vergehungen. Das ist total wichtig. Wir können uns frei, ohne jedes schlechte Gewissen Gott zuwenden. Wir müssen nicht erst eine Viertelstunde beten, bis wir die Bitte äußern dürfen, um uns wieder an den Papa ranzukratzen. So, das klingt jetzt ein bisschen abschätzig. Aber ich meine, wenn ihr Kinder hattet oder habt, ich merke das bei unseren Jungs, die sind ganz verschieden drauf. Der eine, der schmollt ein Stück und ist ganz still und kommt dann wieder, wie wenn nichts gewesen wäre. Der andere muss erstmal kuscheln, wenn da was war. Und der andere, der argumentiert noch ein bisschen und dann, naja, gut. So, also es ist ganz verschieden, aber sie merken, es ist irgendwas schief. Sie müssen wieder eine Anbindung finden an die Eltern oder so. Die Situation muss wieder klar werden. Und sie müssen sich gewiss werden, es ist noch alles gut. Papa hat mich noch lieb, Mama hat mich noch lieb. Und rein menschlich gesehen empfindet man das bei Gott auch manchmal so, geht mir so. Ich weiß genau, ich habe irgendwie daneben gelangt, verbal oder sonst wie, und habe mich nicht so gut verhalten und soll jetzt mich umdrehen und für irgendjemanden beten und fühle mich dann schon erstmal komisch. Aber in solchen Situationen sich wirklich bewusst zu werden, zu sagen, gut, es stimmt, ich habe hier gerade richtig daneben gegriffen, ich bin gescheitert, und sagen, danke Gott, dass du mich liebst, trotzdem. Das ist jetzt die Kopfgeschichte, das Herz muss hinterherkommen. Aber das ist so gut, zu wissen, Gott nimmt einen trotzdem an. Und es ist nichts zwischen Papa und Kind. Weil wenn wir zu ihm kommen und um die Vergebung bitten, haben wir sie. Sind wir gerecht gemacht. Die Liste ist noch lang des Erbes, was in uns liegt. Wir haben so viele Dinge. Wir haben die Chance, das Denken zu verändern. Hatte ich schon erwähnt. Freiheit im Heiligen Geist. Von Zwängen, von allen möglichen Irrtümern, die uns anhaften wollen. Wir haben Wiederherstellung von Gesundheit, von gescheiterten Umständen. Nicht in jedem Fall, nicht mit Garantie, aber Gott sortiert die Dinge, dass es uns zum Guten wird. Gott macht aus schlechten Dingen, aus schlechten Situationen gutes Zeugnis, sage ich mal, gute Geschichten, die ihm Ehre machen, dass wir etwas sind, wie ich schon sagte, dass er einen guten Ruf bekommt, zum Preise seiner Herrlichkeit. Und so weiter, die Liste ist lang. Ich werde sie jetzt nicht komplett lesen. Entscheidend ist, wisse, dass du ganz viel in dich reingelegt bekommen hast von Gott. Komm gleich noch näher drauf. Und das Dritte ist die überragende Kraft Gottes. Die überragende Größe seiner Kraft. Diese Kraft, heißt es, die an Christus wirksam geworden ist, als er aus den Toten aufgeweckt worden ist, das muss man glauben, sonst ist die Geschichte nicht griffig für einen. Wenn du das glauben kannst, dass Jesus wirklich da tot gelegen hat im Grab und jetzt nicht nur erstmal aufgestanden ist und auch zum Himmel aufgefahren ist und jetzt so zur Rechten von Gott dem Vater sitzt und alle Herrschaft hat, alles ist uns unter seine Füße gelegt, also er kann alles regieren. Wenn du da irgendwo schaffst, einigermaßen zu verstehen, was das für eine Riesennummer ist und dann auf dich guckst, dem, was du bist und noch nicht bist, und weißt, dass diese Kraft, die das geschafft hat, an dir wirkt, dann hast du wirklich Grund zur Hoffnung, weil da ist Licht am Ende vom Tunnel. Wenn Gott das hinbekommen hat, bekommt er bei dir noch viel mehr auch hin, weil die Probleme sind bei weitem nicht sehr groß. Du liegst nicht da hinter einem Stein in einem Grab, sondern du stehst im Leben und Gott kann aus dem, was du schon gewesen bist und was er mit dir schon gegangen ist an Weg, noch weiteres gehen. Hab Hoffnung daran. Gott hört nicht irgendwann auf. Diese große Kraft ist wer? Das ist der Heilige Geist, der in uns ist. Der wohnt in uns und der formt uns und der unterstützt uns, der stattet uns mit Kraft aus. Das heißt, wir sind berufen, wir sind beschenkt mit einem Erbe und wir sind befähigt durch seinen Geist. Das ist die nächste Folie. Bitte kurz geben. Ja, genau, seht ihr hier. Aber, wenn ich mich jetzt angucke, wenn das alles so ist und ich habe Hoffnung in Gott, ich habe ein Erbe, ich bin beschenkt mit allem, was ich brauche und ich habe sogar noch die Kraft dazu, warum bin ich dann noch so, wie ich bin? Und ich trete keinen von euch hier zu nahe, wenn ich sage, warum seid ihr noch so, wie ihr seid? Weil ich bin das beste Beispiel dafür, das zu sagen, ich bin eben noch, wie ich bin. Das hat was damit zu tun, dass Veränderung Zeit braucht und dass das mit Prozessen zu tun hat. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir von Gott geöffnete Herzensaugen bekommen für Dinge, die eben noch nicht sind, aber die noch sein werden. Und ich hatte mal das große Vorrecht, möchte ich fast sagen, während eines Einsatzes in Italien, dort einen Tag Freizeit zu haben, da sind wir in die Berge gefahren, in so eine kleine Hütte. Und dort hat uns einer, das war der Einsatzleiter, der uns dort mit hingenommen hat, so seinen Schwiegereltern. Und diese Schwiegereltern, die waren Diamantenschleifer. Und gesagt, Handys aus, darf keiner wissen, dass wir hier genau dieses tun. Kannst mal das nächste Bild bitte mir weitergeben? Genau, was ist das? Das ist ein Diamant. Sieht man ein Stück Steinkohle oder so. Das ist einfach schwarz und oder dunkel zumindest, unförmig. Das ist ein Diamant. Kannst du eine Folie weitergeben, bitte? Das ist ein Brillant. Das ist das, was man aus so einem Diamant machen kann. Das ist eine Art, wie man so einen Diamant schleifen kann. Und wir haben auch gesehen, wie sie das machen, auf so Schleiftellern mit speziellem Werkzeug, Lupe. So ein Diamant, wie ihr da links seht, dieses schwarze, das sind in den allermeisten Fällen sind sie so 2-3 mm groß, 4 mm, wenn es hochkommt. Und daran arbeiten die. Und diese rechte Form hier, die hat 57 Teilflächen, die man alle setzen muss. Und zwar genau im Winkel, damit am Ende das Licht oben zu dieser Scheibe genau wieder rausreflektiert wird, dass dieses schöne, brillante Funkeln rauskommt. Und wenn man so einen schwarzen Stein sieht und sich vorstellt, dass dann sowas draus werden soll, das ist schon erstmal ein Weg. Und so geht es uns auch. Vielleicht sind wir nicht alle von uns so ein schwarzer Stein. Da ist vielleicht schon was passiert. Ja? Das ist vielleicht nicht mehr so die ganz rohe Form, wenn ich euch hier sitzen sehe. Aber es ist halt, wie gesagt, ein Prozess. Und kannst du mal das nächste Bild geben? Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass die inzwischen sowas wie 3D-Scanner haben. Also es sind so elektronische Geräte, wo sie diesen Stein, den ihr ganz links seht, vermessen können. Die können auch die Dichte feststellen. Und dann haben sie einen Computer. Und das Blaue, was ihr seht, ist praktisch ein Computermodell von dem Diamant, was am Ende rauskommen soll. Und den drehen sie so lang, bis das Größtmögliche dort drin reinpasst in diesen Stein. Und dann wissen sie, okay, in diese Richtung muss ich den schleifen, dass ich am Ende aus diesem ganzen Stein so einen schönen Brillanten rausbekomme. Das ist praktisch die Draufsicht von so einem geschliffenen Diamant, was ihr rechts seht. Und auch wenn man dann versucht, das so groß wie möglich zu bekommen, was man da rein dreht, kann man davon ausgehen, dass von so einem Rohdiamanten ungefähr mehr als die Hälfte weggeschliffen wird und am Ende gar nicht mehr da ist. So, was hat das mit uns jetzt zu tun? Wir selbst sind auch erstmal ein Rohdiamant und unser Leben beeinflusst uns, das schleift uns ein paar Dinge ab, manche Anhaftungen kommen auch hinzu, Verschmutzung und so ähnlich, und Gott fängt jetzt an, Dinge aus uns rauszuarbeiten, dass am Ende ein gutes Ganzes rauskommt. Und wie gesagt, das geht nicht so ganz schnell, ja, und so ein Diamantschliff, so ein Brillantschliff, der wird in mehreren Etappen angelegt. Erstmal fängt man an zu schleifen, einmal ringsrum und noch ein zweites Mal ringsrum versetzt und dann noch ein drittes Mal. Und das braucht ganz viel Zeit und viel Präzision, dass es genau wirklich zu dieser Form kommt, die ihr dort seht. Jetzt gibt es aber einen Unterschied zwischen so einem Brillanten und uns. Nicht nur, dass wir viel, viel wertvoller sind als so ein Edelstein, sondern der Brillant hat keinen eigenen Willen, wir aber schon. Der Brillant wird nicht gefragt, wie er denn geschliffen werden soll. Und der wird auch einfach aus der Kiste genommen oder aus diesem Tuch ausgepackt, untersucht und dann geht's los und wird geschliffen, bis er fertig ist. Unterschied zwischen dir und mir und diesem Brillant ist, dass wir wollen müssen. Also das heißt, Gott wird vielleicht schon an dir arbeiten, ohne dass du es merkst. Manchmal ist es so gut, dass er uns auch ein bisschen hilft. Aber für die wesentlichen Dinge möchte er einfach unser Ja haben. Er will, dass wir wollen. Sonst lässt er uns. Und es kann gut sein, dass von diesem Gesamtschliff schon 2/3 erledigt ist, dass du schon ziemlich weit entwickelt bist, aber irgendwann findest du ganz gut, wie es ist und du magst nicht mehr so gern auf die Schleifscheibe. Schon wieder so eine komische Herausforderung. Nee, also musst nicht und so. Und Gott legt dir vor, machst du es nicht. Du kannst das jetzt, meinetwegen, er schickt dir jemanden über den Weg, der ein bisschen anstrengend ist. Sag es mal ganz einfach so. Ein Kontakt, sein Arbeitskollege oder irgendwer, du merkst genau, in der Abteilung, diese Person ist nicht so gern gemocht und so. Und taktisch klug wäre jetzt, sich nicht so viel mit ihr abzugeben, um nicht in dieselbe Schublade gesteckt zu werden. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich habe das auch mal erlebt in einer Situation, sag jetzt nicht, wo es war, auf jeden Fall kamen dann Leute auf uns zu, auf uns als Familie. Ja, wir würden uns gern zu euch an den Tisch setzen, aber die Person, die immer bei euch sitzt, die hat ein bisschen Anschluss zu uns gesucht, das ist einfach zu anstrengend, da komme ich nicht hin. So, dann haben sie sich lieber woanders hingesetzt. Also wir nehmen gern Kontakt mit euch auf, aber wenn die bei euch sind, dann nicht so. Und das ist genau das, um auf die Situation auf der Arbeit zurückzukommen. Bist du bereit, dich dieser Person zuzuwenden, auch wenn es für dich ein bisschen rufschädigend sein könnte? Auch wenn es anstrengend ist, und solche Menschen, wenn sie dann Aufmerksamkeit bekommen und jemand sich mal ihnen positiv zuwendet, sind auch gern so, dass sie dann einen auch wirklich so nehmen wollen und auch wirklich Zeit kosten. Ich sag's mal ganz so, wie es ist. Aber was auch mit dir selbst in deinem Herzen passieren kann, indem du dich so einem Menschen zuwendest, an Milde, die wachsen kann, Menschen gegenüber, dass du andere mit ganz anderen Augen sehen kannst, weil du einfach merkst, okay, auch vielleicht das Schrullige, das Verschrobene, das ja, nicht so gut Geratene hat so viel hinter sich noch an Qualität, an gutem Herz, an Dingen, die entwickelt werden können. Lässt du dich darauf ein? Und lässt du dich darauf ein, auch in so einer Zuwendung selbst entwickelt zu werden? Das kann so ein Schleifprozess sein an dir selbst, dass du einfach milde wirst, dass du es fertig bekommst, dein Ego hinten ranzustellen, einfach auch vielleicht deinen guten Ruf aufs Spiel zu setzen und dich jemandem zuzuwenden. Nur mal als Beispiel. Und wenn unser Ja erforderlich ist, was macht es uns dann schwer, Ja zu sagen? Das ist auch noch eine kurze Betrachtung wert. Es gibt einfach Dinge, die da im Weg stehen können. Selbstmitleid. Ich bin halt so, kann nichts dafür, ich bin halt so aufgewachsen und ich bin so geprägt. Solche Dinge, auch Ablehnung, ja, dass ich sage, was will Gott mit mir noch anfangen? Also so eine Resignation. Ich glänze ja schon an 5 Seiten und man merkt schon, dass ich eigentlich ein Diamant bin und sehe nicht mehr ganz nach Stein aus, aber so, ja, so der tolle Brillant hier drüben, das sind so die wenigen, die auf der Bühne rumlaufen. Von wegen. So, also damit meine ich nicht jetzt hier mich, um das klar zu sagen. Nein, wirklich, sei dir bewusst, dass Gott für dich einen perfekten Schliff hat. Er kennt dich bis ins Tiefste, so wie der Diamantschleifer genau weiß, wo da innen drin Einschlüsse sind, die er mit wegschleifen muss, damit es ordentlich glänzen kann. Er weiß genau, was an dir das Perfekte ist. Und er hat viel Zeit. Dein ganzes Leben lang hat er Zeit. Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, 95 Jahre. Und ich wette, Gott ist noch nicht fertig. Bei aller Wertschätzung dir gegenüber, wie Paulus das sagt, nicht, dass ich es ergriffen hätte, aber ich jage nach. Also nicht, dass ich schon fertig wäre, Ich strecke mich immer wieder nach dem aus, dieses vorgesteckte Ziel, wie er sagt, das da vorne, wo ich hin will, das ins Visier zu nehmen und ein Ja zu sagen zu allen Herausforderungen, die noch kommen, bis es endlich das Ziel ist. Ich will jetzt nicht alle Dinge aufzählen, die uns stören können. Das weiß jeder selbst gut genug. Worauf ich hinaus will, ist, dass Gott dir dein Herz, die Augen deines Herzens, deine Vorstellungskraft, ja, was du dir über dich selbst vorstellen kannst, anfängt aufzuweiten. Das ist genau das, was Paulus betet. Gott, öffne und erleuchte, besser gesagt, die Augen eures Herzens, sagt er, dass ihr sehen könnt, wozu ihr berufen seid, dass ihr sehen könnt, mit was ihr beschenkt seid und dass ihr sehen könnt, dass ihr auch befähigt seid, dass in euch das drin ist, dass ich in euch drin bin, durch meinen Geist, sagt Gott, wohne ich in euch, und dass ich in euch arbeite und dass ihr in guten Händen seid. Und das Gleiche gilt auch für unseren Nächsten. Jetzt kommen wir wieder auf das Bild vom Anfang zurück, von dem Obdachlosen, der dort saß. Gott erleuchtet die Augen eures Herzens auch für andere Menschen. Dass ihr nicht nur fühlen könnt in einer sentimentalen Weise, oh, der arme Mensch, wenn der ein bisschen geholfen bekommt, dann geht es dem bestimmt besser, dann muss er nicht mehr auf der Straße wohnen. Und das Ziel ist nicht, dass er ein festes Dach über dem Kopf hat, sondern dass er mit Gott in Kontakt kommt. Auch, dass er ein festes Dach über dem Kopf bekommt. Und wir müssen nicht erst an einen Obdachlosen geraten, um zu sagen, ja, ich brauche Mitleid, sondern allein, wenn ich meinen lieben Schwester, Bruder, Gemeindemitglied sehe, was vielleicht seit Jahren ein gewisses Thema hat und nicht über die Schwelle kommt. Und resigniere ich dann auch und sage, okay, ja, es ist so bei ihm, es ist einfach so. Oder kann ich vom Heiligen Geist her in mich rein projizieren lassen, was Gottes Sicht für den anderen ist? Habe ich diese Herzensaugen, die sehen können in den anderen hinein, hinter die Kulisse, die Hoffnung haben für den anderen? Ja, dann bist du auch bereit, für jemanden zu beten. Dann wärst du, oh Gott, das ist in ihm drin und er sieht es nicht, er ist es noch nicht. Herr, schenk Gnade, dass er diese Schwelle schafft, dass er da drüber kommt, dass er dich anguckt und dass er sieht, was du in ihn drin reingelegt hast. Und so sehe ich es auch über Gemeinde. Lass uns Gott bitten, dass Gott uns die Herzensaugen aufmacht für das, was in uns hier, alle, die hier zusammengesetzt sind, die Gott hier zusammengestellt hat, für ein Potenzial gelegt ist. Die Gemeinde hier ist wie jede andere Gemeinde ein liebenswerter Haufen von unvollkommenen Ergänzungsbedürftigen. Mit aller Wertschätzung. Ihr seid dann gut, wenn ihr gemeinsam seid, weil Gott in jeden von euch was Spezielles gelegt hat. Geistliche Begabungen, natürliche Begabungen, Fähigkeiten und so weiter. Auch Bedürftigkeit. Es ist auch gut, wenn man Schwäche hat und die auch leben darf in einem geschützten Rahmen wie Gemeinde oder wie ja, Zusammensein hier, wie ihr es habt. Und auch offen sein zu dürfen damit. Unterstützung zu bekommen. Und deswegen auch hier, seid einfach auf der Suche nach dem Bild von Gott für die Gemeinde, innerlich, jeder für sich. Und schaut auf euch als Gemeinde hier, als den Ort, wo Gott Tempel baut, wo er Leute zusammenbringt, die sich ergänzen. Ein ganzer Haufen Diamanten glänzt mehr als ein einzelner. Das ist einfach so. Und deswegen gibt es diese Colliers und so weiter mit ganz vielen Diamanten, die dann wirklich so ins Auge fallen. So, also das nur als kleines, schwaches Bild. Ich glaube, es ist deutlich geworden, worum es mir geht bei der Sache. Lasst euch in euch drin, durch den Heiligen Geist, den Blick verändern für das, was Gott für euch hat, für den Nächsten hat, für die Gemeinde hat. Schaut auf Gott. Und wenn der Sonntag vorbei ist und Montag kommt und ihr in der Situation angegriffen seid, innerlich, emotional und so, geht einen Schritt zurück innerlich und sagt, Gott, du bist Herr über mein Leben, über diese Situation und ich will wissen, was ist dein Plan durch diese Situation für mein Gegenüber und für mich. Ich möchte noch beten mit uns. Danke, lieber Vater, dass du uns gemacht hast. Dass du uns geschaffen hast und dass du schon bei Adam und Eva gesagt hast, es ist sehr gut. Und es waren die ersten zwei, wo es aufgeschrieben worden ist. Herr, und in, wie gesagt, im Psalm lesen wir, dass wir wunderbar gemacht sind mit allem, was in uns drin ist. Und wo wir auch denken, was uns fehlt, Herr. Ja, du siehst unsere Selbstwahrnehmung, unser Bild von uns selbst, Herr, wie es vielleicht vertrübt ist von Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und danke dafür, dass du tiefer blickst. Danke, dass du den Durchblick hast, dass du weißt, was in uns ist, was in uns schlummert und auch was an uns klebt, was du weghaben möchtest. Danke für deine Liebe. Danke für deinen respektvollen Umgang mit uns. Danke, dass du uns das Ja abfragst, Herr, und wir wollen dir wirklich Ja sagen mit unserem tiefsten Herzen, weil wir vertrauen können, dass du, der du uns gerufen hast, dass du gut bist, dass du gute Dinge für uns hast, dass du alle Dinge, die uns widerfahren, zu unserem Besten umdrehst und einbaust für unser Leben. Herr, ich segne uns mit einem tiefen Vertrauen auf dich, mit dieser Hoffnung in den, der gerufen hat, und mit Vertrauen darauf, dass du uns ausstattest mit dem, was wir brauchen, und dass du in uns wirkst, Heiliger Geist. Danke für dein Wirken in uns. Danke, dass du uns nicht lässt, wie wir sind. Danke, dass du fragst und fragst und fragst, darf ich bitte? Darf ich bitten? Kommst du mit mir in die nächste Situation? Herr, danke für diesen Sonntag. Ich segne uns alle für unseren Weg in die Woche und durch die Woche durch. Herr, dass es ein Weg mit dir ist, dass dein Friede mit uns ist, die Gewissheit, in deinem Willen zu sein. Herr, und dass dein Gesicht über uns leuchtet, Herr, wie es heißt, es ist strahlend, was von dir kommt, dass das aus uns rauskommt, dass diese Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen, dort, wo wir hingehen. Dass Leute merken, dass wir durch dich verändert worden sind und dass wir Hoffnung haben, die sie nicht haben. Danke, Jesus. Amen.